Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ja, schön, dass der eine und andere heute Abend nochmal gekommen ist. Ich möchte auch alle herzlich willkommen heißen, die am Telefon sitzen und mit zuhören. Wisst ihr, wenn es nicht so wäre, wie der Chor es uns zugesungen hat, dein Wort kommt niemals leer zurück, würde ich wahrscheinlich nicht davon stehen. Es geht da nicht um das, was ich weitergebe, sondern das, was die Bibel uns lehrt und bezeugt. Ich finde es schön, der Paulus hat mal an die Thessalonicher dem Sinn nach so geschrieben, ihr habt das Evangelium aufgenommen als das, was es ist, nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort. Und das wünsche ich uns auch für heute Abend. Nehmt das Wort Gottes auf als das Wort von ihm selber. Natürlich werden auch meine Worte im Grunde Transportmittel sein, aber es ist das Wort Gottes, auf das wir miteinander hören wollen. Schön, dass ihr euch dazu Zeit genommen habt und heute Abend wieder gekommen seid. Ermutigung für Christen, erinnert euch an Gottes Wort, ist heute also unser Thema. Und wir steigen ein mit dem Text. Es sind die Verse 17 bis 19 im Judasbrief. Ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus, da sie euch sagten, zu der letzten Zeit werden Spötter sein, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Diese sind es, die Spaltungen hervorrufen, irdisch Gesinnte, die den Geist nicht haben. Dieses kurze Bibelwort soll uns heute Abend einmal leiten. Es gibt hier nur die eine Trilogie, also diesen einen Dreiklang, der von Judas hier den Judas anklingen lässt. Menschen, die Trennung verursachen, Menschen, die irdisch gesinnt sind und Menschen ohne Heiligen Geist. Das ist dieser Dreiklang, den wir hier vernehmen. Aber schauen wir erst einmal, wie Judas diesen neuen Abschnitt beginnt. Wenn ihr euch erinnert, er hat ja in den Versen zuvor immer davon gesprochen, diese, die sich eingeschlichen haben in die Gemeinde. Und dann gebraucht er für diese Durcheinanderbringer zum Teil sehr derbe und kräftige Worte. Diese Wirrköpfe, diese Schandflecken, diese Nörgler, diese Schleimer, sie haben sich eingeschlichen. Und wisst ihr, das Gefährliche ist, wenn jemand angeschlichen kommt, das kriegt man oft nicht mit, wenn jemand trapst und mit schwerem Fuß hier reinkommt, na, das hört man. Aber dieses Schleichende, das ist oft das Gefährliche. Und weil die sich so eingeschlichen haben in die Gemeinde, ist ja nun die Frage, und wie reagiert die Gemeinde? Was macht jetzt die Gemeinde? Was ist ihre Aufgabe? Und da setzt heute der Judas mit einem ihr aber diese und ihr aber. Man merkt schon, wie Judas seinen Lesern das deutlich machen will, ihr müsst euch abgrenzen. Abgrenzen zu den diesen vorher beschriebenen Irrlehren. Ihr aber, ihr verhaltet euch bitte anders. Und damit setzt Judas das christliche Verhalten im Gegensatz zu denen, die auch in die Gemeinde kommen, aber im Grunde nach ihren eigenen Willen und Vorstellungen ihren Glauben leben. Solche Abgrenzungen finden wir öfters im Neuen Testament. Paulus schreibt im 2. Timotheus 3, Vers 13 und 14, mit diesen bösen Menschen aber und Betrügern wird es je länger, desto ärger. Auch hier kommt jetzt gleich, sie verführen und werden verführt. Du aber, Timotheus, bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Auch hier also Verführung und du aber, du Timotheus, machst einfach nicht mit. Bleibe auf dem geradlinigen Weg. Wisst ihr, wir können ja oft auf das Verhalten unserer Glaubensgeschwister wenig Einfluss nehmen. Man kann mit ihnen reden, wenn sie auf einen falschen Weg sind. Aber am Ende ist es ganz schwer, bei ihnen irgendwie auch eine Korrektur zu erreichen. Manche sind dann so auf ihren Weg fixiert, dass sie nicht mehr mit sich reden lassen. Wir können auch nicht in jedem Fall verhindern, dass irritierende Gedanken, falsche Lehren in eine Gemeinde einsickern. Wir können es nicht immer verhindern. Aber wir können eins tun. Jeder Christ, du und ich, wir können unseren Weg gehen, der uns klar gezeigt ist. Das kannst du machen. Du musst nicht in der Masse mitschwimmen, auch was heute im weitesten Sinne im evangelikalen Bereich heute so angesagt ist. Du musst das nicht mitmachen. Du kannst deinen Weg, wenn du alles geprüft hast, wirklich gehen, auch manchmal in einer gewissen Einsamkeit. Denn wo wir uns an das Wort Gottes binden und vom Wort Gottes binden lassen, kann das manchmal in die Einsamkeit führen. Aber prüf einfach immer dein eigenes Verhalten, weil du das der anderen nicht immer ändern kannst. Und deshalb brauchen wir auch das korrigierende und abgrenzende Aber. Es muss einfach möglich sein, einer Gemeinde Grenzen zu ziehen und zu sagen, es ist bei uns nicht alles möglich. Nicht jeder kann hier seine Lehren verkündigen. Ich finde schön, wie Judas dieses korrigierende Aber dann ergänzt. Ihr aber, meine Geliebten, ihr aber, Geliebte. Mit der abermaligen Anrede, Geliebte, hat er schon Vers 13, Vers 17 und er braucht es dann nochmal im Vers 20, verbindet sich ja Autor Judas mit den Adressaten. Geliebte, ne? Wir sind in Liebe miteinander verbunden. Und er verbindet zugleich auch die Adressaten mit Gott. Ne? Geliebte. Es ist schön, wenn eine solche Liebe auch unter den Glaubensgeschwistern herrscht. Wir sind von Gott Geliebte und wir dürfen uns untereinander lieben. Wenn wir für den Glauben kämpfen sollen, wenn wir Kurs halten wollen in stürmischen Zeiten, so das gestrige Thema, dann ist es wichtig, dass wir uns immer wieder an das Wort Gottes erinnern. Immer und immer wieder. Ich denke, wir können nie genug Wort Gottes hören. Immer wieder brauchen wir es. Wir müssen uns an die Wahrheit erinnern, an die Wahrheit, die uns durch die Apostel gegeben sind. Ich hatte ja noch was vergessen. Ne? Also diese Abgrenzung, hier wird es nochmal deutlich an der Folie, zieht klare Grenzen, wo es nötig ist. Jetzt kommt dieses Erinnern. Das Wort Erinnern meint, etwas ins Gedächtnis rufen. Ich habe es schon mal gehört. Ich muss mich nur wieder daran erinnern. Und wie geht es euch mit dem Erinnern? Wie geht es euch mit dem Merken? Merkt ihr euch alles? Wisst ihr noch, was ihr vorigen Sonnabend gegessen habt? Muss man überlegen. Wir wissen oder wir vergessen auch manches von der Predigt her. Und deshalb immer wieder dieses Erinnern. Versuch, etwas ins Gedächtnis zurückzurufen. Zurückdenken. Beständig und immer wieder nachsinnen. Das meint dieses Wort Erinnern. Ich finde schön, wie auch die Zusammenhänge im Wort Gottes uns das deutlich machen. Der Petrus liegt hier auf der gleichen Linie wie der Judas. Übrigens hat der zweite Petrusbrief und der Judasbrief ganz viel Ähnlichkeiten. Wenn ihr euch mal die Zeit nehmt und lest nochmal zum Judasbrief den zweiten Petrusbrief, da werdet ihr manchmal denken, da haben die denn voneinander abgeschrieben? Nein, Gottes Geist hat beide in diese Richtung geleitet. Und deshalb in 2. Petrus 3, die Verse 1 bis 3, da können wir lesen, dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben. Petrus gebraucht auch das Wort. In beiden erwecke ich euren lauteren Sinn und erinnere euch, dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten und an das Gebot des Herrn und Heilands, das verkündet ist durch eure Apostel. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen. Und dann schreibt Judas auch davon, zu der letzten Zeit werden Spötter sein. Also hier ist eine Problematik angesprochen, die ein Petrus und auch ein Judas in seiner Zeit erkannt haben. Diese Gefahr nämlich, dass in die Gemeinde hinein diese falschen Lehren kommen und dass man sich nicht mehr klar an das Wort Gottes hält. Das Wort der Apostel ist Richtschnur für die Gemeinde. Sagt mal, gibt es denn heute noch Apostel? Gibt es die noch? Nein. Im biblischen Sinne hat keiner das Recht, sich Apostel zu nennen. Denn die Voraussetzung, Apostel Jesu Christi zu sein, war daran geknüpft, dass man zu Lebzeiten mit Jesus zusammen war. Man musste Jesus selber, man würde heute sagen, live erlebt haben. Diese Jahre mit Jesus gegangen sein. Und deshalb gab es dann eine Nachwahl, als der Judas ausfiel, der Jesus verraten hat. Man wählte dann den Matthias. Und der Paulus sagt ja, naja, dass ich das Apostelamt beanspruche, ich bin eigentlich in eine Fehlgeburt, ich bin zu spät gekommen. Fehlgeburten kommen, ja, die kommen eigentlich immer eher, aber er ist zu spät gekommen. Ne? Und Jesus, hat er denn Jesus erlebt? Ja, vor Damaskus. Das legitimiert Paulus zum Apostel. Aber sonst, das ist meine Meinung dazu, sonst hat keiner das Recht, sich Apostel zu nennen. Auch nicht neu Apostel oder wer heute das alles für sich beansprucht. Und deshalb haben wir auch nicht das Recht und die Vollmacht, von uns aus zu entscheiden, ob denn da nun noch was in die Bibel rein müsste oder ob man vielleicht etwas weglassen könnte. Alle Schrift von Gott eingegeben. Und die Apostel stehen auch für all das, was sie aufgeschrieben haben in ihren Briefen und in den Evangelien. Also alle Briefe, im Grunde alles Wort Gottes, ist autorisiert von Gott selber. Und Apostel sind in besonderer Weise die Gesandten des Messias. Sie haben also den Messias hinter sich. Ihr Sendungsbewusstsein liegt nicht im Selbstbewusstsein, weil das nur solche großen Männer sind, sondern im Zuspruch Jesu. Wer euch hört, der hört mich. Aber dann müsst ihr Apostel, ich sage es jetzt mal, das auch verkündigen, was ich euch gesagt habe. Um die Jahre 60, 70, 80, so nach Christus, sind ja in die ersten Gemeinden schon die Verfolgungen eingebrochen. Das ging ja frühzeitig los, kaum war die Gemeinde Jesu da, wurde sie schon verfolgt. Paulus hat die ersten Verfolgungen selber mit inszeniert. Und es gab die Verführer. Und da schreibt jetzt der Judas, wie ist das eigentlich? Und da erinnert er, es ist euch alles vorausgesagt worden. Ich finde es genial, wie Gottes Geist dem Judas das so eingegeben hat. Also erinnert euch an die Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus. Vorangekündigt, prophezeit. Es gibt einige Beispiele, ich nenne nur mal ein paar aus der Bibel, wo das deutlich wird, was vorausgesagt worden ist. Jesus selber. Nehmt euch in Acht, Matthäus 7,15, nehmt euch in Acht vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reisende Wölfe. Jesus sagt, ich habe euch das gesagt. Matthäus 24,4, Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Jesus sagt, ich habe es euch gesagt. Apostelgeschichte 20 noch, Vers 29. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reisende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Man könnte noch viele Stellen anführen. Es ist euch gesagt. Es ist vorhergesagt, dass Christen mit diesen Auseinandersetzungen konfrontiert werden. Aber wie ist das? Wenn mir etwas schon gesagt wurde, vorhergesagt worden ist, dann kann ich mich doch darauf einstellen. Dann falle ich nicht aus allen Wolken, wenn das plötzlich so kommt. Liebe Brüder und Schwestern, denkt mal dran, was Jesus auch noch gesagt hat, wenn das alles geschieht, ne? Kriege und Kriegsgeschrei, dann sagt, ich habe euch das alles vorausgesagt. Und wenn wir heute all die schrecklichen Nachrichten haben, das ist schlimm und schrecklich, überhaupt kein Abstrich, aber es ist alles vorausgesagt. Warum tun wir dann so, als geschehen Dinge, die überhaupt nicht in das Geschehen mehr passen? Genau das hat Jesus vorausgesagt. Wir müssen lernen, uns darauf einzustellen, was vorausgesagt ist, damit wir entsprechend reagieren können. Martin Luther hat in der Auseinandersetzung mit den Schwärmern, die immer wieder betont haben, Geist, 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 hat er erwidert, Wort, Wort, Wort. Das Wort war für ihn die letzte Instanz und sein Zufluchtsort. Wenn er nicht mehr weiter wusste, hat er Zuflucht genommen zu dem Wort Gottes. Und ich denke, das brauchen wir. Deshalb dieses Erinnern, es ist vorausgesagt, ihr habt eure Bibel, schaut hinein und lasst euch an das erinnern, was jetzt nötig und wichtig ist. Deshalb gilt, was Paulus auch an die Korinther geschrieben hat, dass ihr an uns lernt, was das heißt, nicht über das hinausgehen, was geschrieben ist. Jeder, der Gottes Wort verkündigt, hat ein hohes Maß an Verantwortung, dass er nichts in das Wort hineinlegt, was gar nicht dasteht, aber auch nichts von dem Wort weglässt, weil es vielleicht nicht mehr in die Zeit passt. Also Rückhalt finden wir im Wort Gottes. In dem Lied "Such, wer da will, ein ander Ziel" heißt es, sein Wort ist wahr, sein Werk sind klar, sein heilger Mund hat Kraft und Grund, all Feind zu überwinden. Wenn wir als Christen, als Einzelne, aber auch als Gemeinde bestehen wollen, auch in einer Zeit, die wird noch schlimmer als die jetzige, da muss man gar kein großer Prophet sein, dann bleibt uns nur allein gegründet, im Wort Gottes zu sein. Das hält und trägt. Der Vers 18 beginnt noch einmal mit dem Hinweis, dass sie euch sagten, also die Apostel, ne? Sie haben es euch gesagt, was denn? Dass in der letzten Zeit werden Spötter sein, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Also die Hinweiszeichen, die Gefahrenzeichen sind aufgestellt. Da sie euch sagten, sie haben es euch immer wieder verkündigt. Das Wort, das hier steht, meint eine andauernde Handlung. Also nicht nur einmal sagen, jetzt hat sich das erledigt, ihr merkt es euch gut, sondern immer und immer wieder wird es gesagt. Und jetzt spricht auch Judas von der letzten Zeit, am Ende der Zeit, von der Endzeit. Und wir wissen ja, das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift macht uns deutlich, die Endzeit beginnt nicht erst irgendwann, sondern sie begann mit dem Kommen Jesu oder begann mit der Himmelfahrt und geht bis zu seiner Wiederkunft. Das ist der große Bogen der Endzeit. Und jetzt gebraucht aber Judas ein Wort in der letzten Zeit. Man kann diese letzte Zeit auch mit der extremsten und schlimmsten, so kann man es übersetzen, das Wort letzte, also extremste und schlimmste. Und ich bin überzeugt, dass es am Ende der Endzeit so dunkel wird auf dieser Erde, dass wirklich nur noch der Messias alles ordnen und richten kann. Das kriegt kein Mensch mehr hin. Und auch jetzt sind schon die weltpolitischen und weltwirtschaftlichen Probleme so groß, dass ich im Grunde keinen Menschen mehr zutraue, das alles zu lösen. Es muss der Messias wiederkommen. Also die Warnschilder sind aufgestellt. Und wir sollten sie wirklich immer wieder sehen und auch die warnenden Worte hören. Und wenn diese letzte Zeit, die schlimmste Zeit überstanden ist, auch für die bedrängte, verfolgte und verführte Gemeinde, dann kommt nichts mehr, weil dann Jesus für die Seinen gekommen ist. Aber bis dahin müssen wir auch Spott aushalten. Es werden Spötter, Betrüger da sein. Sie werden über alles Heilige, das was uns so kostbar ist, werden sie ihren Spott treiben. Christen werden nicht nur Spott aushalten müssen, sie müssen nicht nur Hohn aushalten, Verachtung und Abweisung, im schlimmsten Fall auch Verfolgung bis hin zum Leben. Ne, ihr seid eingeladen oben durch, da werdet ihr die Dinge hören, was Christen in unserer Zeit und Welt zu erleiden haben. Ja, es wird sie immer wieder geben, die Spötter, die lästern und alles Heilige in den Schmutz ziehen. Es sind Menschen ohne Ehrfurcht vor Gott. Wer gutgläubig und blauäugig heute alles ungeprüft übernimmt, was im großen christlichen Raum und Spektrum angeboten wird, der wird leicht verführt. Seid bitte auch vorsichtig mit Büchern, auch aus christlichen Verlagen. Nicht jedes christliche Buch, nicht überall, wo Jesus draufsteht, ist Jesus drin. Der Jesus der Bibel, der Sohn Gottes. Seid vorsichtig mit dem, was ihr im Internet an Predigten hört. Seid bitte auch da kritisch. Meint nicht, weil da etwas auf Bibel.tv oder beim EAF kommt, ist das alles vom Inhalt her zu bejahen. Ich sage das mal ganz bewusst in dieser Klarheit, weil auch da vieles heute beigemischt ist. Ihr entdeckt auf vielen oder in vielen Bereichen dieses sich Einschleichende. Und das ist oft das Gefährliche. Die Jahreslosung für 2025, wer schon mal vielleicht vorgeguckt hat, was da kommt, gibt uns genau diese Richtung. Prüft alles und behaltet das Gute. Man kann ja oft nicht in Bausch und Bogen eine bestimmte Verkündigung jetzt verurteilen. Nicht jede Predigt ist von A bis Z durchaus falsch und schlecht. Das Gefährliche ist nur, dass bei dem Guten oft etwas beigemischt ist. Und dann kann es sein, dass so ein Stück Sauerteig, ne, die Bäcker wissen ja, wovon man dann redet, das andere mit durchsetzt. Und das ist das Gefährliche. Deshalb diese Aufforderung, prüft alles. Und wenn ihr was Gutes entdeckt, das könnt ihr gerne behalten. Judas beschreibt die Spötter dann näher. Sie haben einen Weg der Gottlosigkeit eingeschlagen. Das heißt, sie leben nach eigener Lust und Laune. Das Wort, das hier steht, die nach ihren eigenen Begierden leben, kann man auch mit Lust übersetzen. Und Lust, das Wort, was hier steht im Griechischen, Lust oder auch Appetit, ist ja nicht unbedingt was Falsches. Also wer Appetit hat auf ein gutes Schnitzel und wer da Lust hat, irgendwas Schönes zu sagen, das ist nicht grundsätzlich verwerflich. Lust und Begierde kann nur umschlagen in ein Negatives und kann entarten. Lust kann, ne, die Freude am ehelichen Miteinander als Mann und Frau, diese Freude, diese Lust, kann entarten. Und dann wird es pervers. Ne, das liegt also alles mit, und diese Richtung ist hier also angedacht. Man lebt nach eigener Lust. Ich muss auch daran denken, vielleicht hört ihr das auch manchmal, ne? Die Lust, die Befriedigung der eigenen Wünsche. Ich muss mich wohlfühlen im Gottesdienst. Wo steht denn sowas in der Bibel? Kann mir jemand die Stelle nennen? Ich muss mich wohlfühlen. Mir muss es dabei gut gehen. Mir muss der Gottesdienst gefallen. Ich muss Lust haben zur Mitarbeit. Und wenn ich keine mehr habe, hänge ich das an den Nagel und sage, ich habe keine Lust mehr zur Zeit, sollen wir andere machen. Hier geht es nicht nach Lust und Laune. Es geht nicht darum, dass unsere eigenen Wünsche erfüllt werden. Diese Begierden, von denen Menschen geleitet werden, auch in einer Gemeinde, heißt ja im Grunde auf einen anderen Weg gehen, den Weg der Gottlosigkeit einschlagen. Die eigenen Wege mehr verfolgen als den Weg Gottes. Und Gottlosigkeit in der Bibel ist immer dieses aktive Verhalten gegen Gott. Ich frage nicht, was er will, was sein Wort mir sagt, sondern was ich will und möchte darin gerne bestätigt sein. In Vers 19 finden wir also dann Trilogie. Diese sind es, Spaltungen hervorrufen, irdisch Gesinnte, die den Geist nicht haben. Also Menschen, die Trennung verursachen, Menschen, die irdisch gesinnt sind und Menschen ohne Heiligen Geist. Das ist hier zunächst diese Aussage. Zu beachten sind jetzt, diese sind es. Wo sind diese? Irgendwo auf den Straßen der Welt unterwegs? Nein, sie haben ihren Platz mitten in der Gemeinde. Und das Erschreckende und Verstörende, Johannes schreibt es so in seinem Brief, sie sind von uns ausgegangen. Die saßen mit in unseren Zusammenkünften. Sie waren mit dabei von uns. Judas beschreibt sie dann, was diese sind, was sie bewirken, wie sie beschaffen sind und was sie nicht besitzen. Wie sie oder was sie bewirken, und das ist das eine Trennung. Diese sind es, die Spaltungen hervorrufen. Etwas lostreten, so könnte man das Wort auch übersetzen, die etwas zertrennen, Parteiungen herbeiführen. Und liebe Brüder und Schwestern, was nicht zur Erbauung, das wäre nämlich das Gegenteil, zum Zusammenführen der Gemeinde gehört, das hat keinen Platz unter uns, weil es dann nur trennt und nur böses Blut stiftet. Also seht auf das, was zusammenführt und was die Gemeinde erbaut. Sie rufen Spaltung hervor. Im Korintherbrief, im Galaterbrief taucht das Wort oft bei Paulus auf. Da sagt, ich habe davon gehört, bei euch gibt es Spaltungen und ich glaube das sogar. Er hat also da gute Informationen, was in Korinth los war. Und der Spaltgeist ist immer ein zerstörerischer Geist in der Gemeinde. Ist nie der Heilige Geist, wenn es zu Spaltungen führt. Oft sind es die Werke des menschlichen Eigenwillens. Der Mensch will selber eigenwillig seinen Weg hier gehen. Es geht hier nicht bei dieser Spaltung oder Trennung unbedingt darum, eine neue Gemeinde zu gründen. Das gibt es heute auch zur Genüge. Irgendjemand meint, jetzt müssten wir was ganz Neues machen, also gründen wir eine neue Gemeinde. Die schießen ja wirklich wie Pilze aus der Erde. Hier eine neue Gemeinde, da eine neue Gemeinde. Ich weiß nicht, vor einigen Jahren gab es bei uns in Zwickau das sogenannte Stadtlicht, eine neue Gemeinde, viel Zulauf gehabt. Heute gibt es diese Gemeinde schon nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher, also 20 Jahre hat sie nicht existiert. Und da könnte man manches so durchgehen, neue Gemeinden, faszinierend, schön und herrlich, und am Ende bricht alles wieder zusammen. Hier geht es bei Trennung mehr im Sinne von Wertung anderer Christen, damit die einen auf einer höheren Stufe stehen und weil die anderen vielleicht noch nicht bestimmte Gaben haben, noch nicht ganz so weit sind im Glauben, vielleicht kein Sprachengebet sprechen können, Krankenheilungen nicht durchführen können. Deshalb also Trennung. Ich will euch mal ein Beispiel nennen und ich hoffe, ihr nehmt mir es nicht übel und es kommt nicht in die falsche Kehle. Was heute Gemeinde zum Teil spaltet, ist die ganze Problematik mit der Lobpreismusik. Nicht jeder kann diesen Weg mitgehen und will ihn auch nicht. Ich gehöre zu denen. Aber 2015 fand in Stuttgart der evangelische Kirchentag statt. Und da gab es ein Podiumsgespräch zwischen dem Liedermacher Albert Frey und einem Theologen Siegfried Zimmer. Und dort wurde Folgendes auch gesagt in dem Gespräch, dieser Siegfried Zimmer, ich zitiere, viele Menschen werden Lobpreis nicht verstehen. Das war das eine. Er macht das also deutlich, dass nicht alle Zugang zu diesem Musikstil und auch zu diesen Texten haben. Und wenn ich heute so in Gemeinschaften umherkomme, stelle ich fest, genau das gibt es. Es gibt Gemeinden, die fahren voll auf Lobpreis ab und denken, wenn wir das jetzt machen, dann wächst unsere Gemeinde und dann haben wir das Eigentliche. Und dann stelle ich fest, dort sitzen Menschen drin, die haben keinen Zugang zu diesem Musikstil und zu diesen Texten. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Und das wäre so eine Spaltung. Aber Siegfried Zimmer führt dann noch eine theologische Schwäche vom Inhalt dieser Lieder her und er sagt, das Lob in der Bibel ist nur dann gesund, wenn es nicht auf Kosten der Klage geht. Schließlich gibt es mehr Klagepsalmen als Lobpsalmen im Alten Testament. Das ist sozusagen vom Theologe her die Begründung. Und dann weiter, Anbetungslieder müssten das berücksichtigen. Er sagt, dass Gott eben nicht immer auf der Seite der Schönen, Erfolgreichen, der Lobpreisenden ist. Und manchmal kommt dieses Gedankengut, wenn man also richtig glaubt, die richtigen Lieder mitsingt, dann wird man Gott immer näher kommen. Dann wird man wirklich erfolgreich im Glauben und im Beruf. Ich überziehe das auch, das ist so. Das war damals diese Podiumsdiskussion. Und heute ist das Wort Lobpreis ein Fachbegriff geworden für moderne christliche Musik. Diese ganze Lobpreismusik entstand am Ende des 20. Jahrhunderts im Zusammenhang mit der charismatischen Erneuerung. Und diese Lobpreiskultur erfreut sich großer Beliebtheit, besonders unter jungen Leuten. Besonders unter jungen Leuten. Wir Älteren haben vielleicht nicht ganz so den Draht und Zugang, ist am Ende auch gut. Wie kommt das? Und hier gibt es einen interessanten Zusammenhang. Ein gewisser Hartmut Rosa, Soziologe aus Jena,
er ist dort wohl an der Udi, hat Folgendes beobachtet und aufgezeigt. Er sagt, seit der Zeit der Aufklärung strebt der Mensch nach Selbstständigkeit, nach Unabhängigkeit und glücklich zu werden. Man kann das auch heute bemerken. Im Mittelpunkt des Mensch, oder was der Mensch heute sucht, ist Hauptsache glücklich. Das ist oft nur die Gesundheit. Also natürlich ist Gesundheit ein Hus. Gut. Und wer glücklich ist, muss sich auch dessen nicht schämen. Aber dieses Streben nach dem absoluten Glück und das am Ende ohne Gott, das ist das Verwerfliche. Und diese Selbstbestimmung. Ne? Er geht also davon aus, selbstständig, selbstbestimmend zu leben. Überlegt mal, was heute 14-Jährige tun können. Sie können ihr Geschlecht selber bestimmen, selbstbestimmen. Und das können sie jedes Jahr wechseln. Was ist das für ein Irrsinn? Selbstbestimmend. Und darin steckt ja dieser Gedanke, selbst, was ist denn das? Das ist mein Ich. Das Ich wird Diktator meines Lebens. Und ich, man kann es schon so sagen, ist der moderne Götze unserer Zeit. Das Ich steht über allem. Und bei Selbstbestimmung, nur noch mal vom Wort her, ist das Wort Stimmung drin und das Wort Stimme. Es geht um die Stimme und die Stimmung in mir selber. Und genau diese Haltung korrigiert zum Beispiel der Paulus im Römerbrief und stellt klar, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Merkt ihr diese Korrektur? Da sitzt nicht mehr das Ich auf dem Thron meines Herzens und Lebens, sondern das lebe ich nicht, sondern Christus lebt in mir. Und die Generation Lobpreis, so hat es Hartmut Rosa herausgearbeitet, steht unter der Diktatur oder dem Diktat der Selbstverwirklichung. Nee, ich muss mich selbst verwirklichen. Und dann schreibt er weiter, um sich selbst zu verwirklichen und glücklich zu leben, muss für die Jugendlichen in ihrem Resonanzraum, das Wort gebraucht er dort, und er meint damit den Körper, ne, der Resonanzraum, der Körper, zum Schwingen kommen. Noch einmal. Damit ich mich selbst verwirklichen und glücklich leben kann, muss es im Resonanzraum, also in meinem Körper, zum Schwingen kommen. Wie kommt es im Körper zum Schwingen? Was löst das aus? Die Musik, oder? Musik löst das aus. Die zentrale Funktion in diesem Resonanzraum ist also der eigene Körper. Und dass ich mich wohlfühle, dass ich mich selbst wahrnehme, das kann verstärkt und erzeugt werden durch die Musik. Deshalb gehen junge Leute gern auch zu Popkonzerten. Und Lobpreismusik erreicht genau diese Art. Angesprochen wird bei diesem Musikstil der Körper, und wisst ihr was noch? Die Seele, aber nicht der Geist. Der Geist wird angesprochen durch das Wort. Gottes Geist will mit seinem Wort an unseren Geist, wenn ich muss es sagen, auf anderen, aber unseren Geist erreichen, nicht unsere Stimmung und unsere Gefühle. Und das ist, denke ich, diese große Problematik. Unser evangelischer Glaube ist ja nicht für hohe Körperlichkeit bekannt. Also wir fangen in der Regel nicht an rumzutanzen und hampeln da irgendwo rum. Wir sind im evangelischen Glauben, und ich selber bin dankbar, dass es so ist, mehr darauf das Wort, die Informationen. Im Vordergrund steht das Wort und die Verkündigung des Wortes. Und ich wünsche es auch euch sehr, dass es so bleibt. Dass bei euch das Wort im Mittelpunkt steht. So muss es bleiben. Denn weil durch das Wort der Geist angesprochen wird. Und deshalb meine ich, Musik ist nicht nur Geschmackssache. Musik ist nicht nur Geschmackssache. Man kann darüber streiten, ob die Musik der Bremer Stadtmusikanten besser war als Bach, was weiß ich. Ne? Aber Musik will mit dem Menschen etwas machen. Und deshalb kommt in diesem Zusammenhang auch das Wort selig vor. Also sie rufen Spaltung hervor, es sind irdisch Gesinnte. Und hier kann man wirklich, hier steht im Griechischen das Wort Psychikoi. Und das sind die Psyche, die Seelischen. Bewusst wird das hier von Judas mitgebraucht. Irdische Gesinnungen, sie werden nicht vom Geist Gottes geführt, sondern von ihren Gefühlen, Wünschen und Begierden. Also kontrolliert vom Ich. und nicht vom Geist, den haben sie nicht. Ich habe das nur mal mit angerissen, weil das heute eine ganz große Problematik, denke ich, in unseren Gemeinden ist und nach vorn hin sich verschärfen wird. Deshalb prüft auch gut, welche Musik dann in einer Gemeinde Vorrang hat. Jakobus schreibt auch von diesen psychischen Menschen. Jakobus 3, Vers 14. Habt ihr aber bitteren Neid und Streit in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, menschlich und teuflisch. Das schreibt dort Jakobus. Und bei menschlich steht genau wieder sinnlich oder psychisch. Das ist dieses Wort, das hier gebraucht wird. Und was sie eben nicht besitzen, das ist der Geist Gottes. Und es gibt, denke ich, nur zwei Möglichkeiten. Entweder sind wir getrieben vom Ich oder getrieben und geführt vom Heiligen Geist. Und der Heilige Geist kann uns nur dann führen, wenn er in uns ist und wir ihn haben. Wann haben wir den Heiligen Geist? Wenn wir eine neue Segnung mit dem Heiligen Geist bekommen, wenn uns irgendwo jemand die Hände aufgelegt hat, nochmal. Wisst ihr, wann der Mensch Heiligen Geist bekommt? Wenn er zum Glauben kommt. Dann bekommt der Mensch auch den Heiligen Geist. Ich kann dann im Laufe meines Christseins diesen Geist dämpfen. Ich kann wirklich so leben, dass ich die Stimme des Geistes, die leise Stimme Gottes nicht mehr höre. Das ist durchaus möglich. Aber grundsätzlich, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, bekommt er den Heiligen Geist. Und was macht der Geist in uns? Er macht uns Jesus wichtig. Das ist seine vornehmliche Aufgabe. Er führt uns zu Jesus. Er führt in sein Wort hinein. Der Heilige Geist wird uns nie auf den wackeligen und unsicheren Boden unserer Gefühle führen. Und wenn ihr selber so euer Gefühlsleben etwas abtastet und abklärt, dann werdet ihr merken, wie schnell das mal so ein Rauf und Runter geht. Mal, ach, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Darauf steht unser Glaube nicht, auf den wackeligen Boden unserer Gefühle, sondern Gottes Geist führt uns auf den festen Boden des Wortes Gottes. Und da bin ich froh, dass es so ist. Dort haben wir die Stabilität. Wir werden morgen nochmal darüber nachdenken. Fundament unseres Glaubens. Er stellt uns, Gottes Geist stellt uns auf die verlässlichen Verheißungen Gottes, nicht? Eine Erinnerung an das Wort Gottes. Das hat Gott gesagt. Gottes Geist führt uns zu den festen Tatsachen der Erlösung und der Errettung auf Golgatha. Also man könnte es im Bild durchaus sagen, so fest wie das Kreuz auf Golgatha stand, so fest will der Heilige Geist uns in das Wort führen. Auf diesen Boden der Tatsachen, was Gott getan hat. Johannes 14, 26, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Hier steht nicht, dass dieser Geist euch dann schöne Gefühle gibt, eine hohe, große Begeisterung. Nein, er wird uns alles lehren und euch an alles erinnern. Erinnerung an das Wort. Unser Glaube gründet und ruht im Wort. Und ich denke schon, dass Gott genau gewusst hat, was er da macht. Dass er eben gesagt hat, ich kann mich doch nicht auf die Wankelmütigkeit der Seele des Menschen verlassen. Sondern ich muss ihnen etwas Festes geben, dass der Glaube gegründet ist im Wort Gottes. Und nur so ausgerüstet mit seinem Wort können wir uns den Verführungen und Versuchungen unserer Zeit stellen. Wie hat denn Jesus reagiert, als er vom Teufel versucht wurde? Wiederum steht geschrieben. Das war seine Waffe. Und deshalb greift zum Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, in die Hand. Man könnte sagen, wir ziehen jetzt nicht das Schwert, aber was nehmen wir denn in die Hand? Unsere Bibel. Nehmt sie immer wieder in die Hand, damit das, was ihr in der Hand habt, auch ins Herz kommt. Immer und immer wieder. Und weil diese letzte Zeit, von der Judas eben spricht, so extrem schlimm sein kann, brauchen wir umso mehr das prophetische Wort, das an den dunklen Orten uns den Weg erhellen will. Und das wünsche ich uns noch einmal von ganzem Herzen, euch hier in Frauenhain, darüber hinaus, wo immer ihr euren Platz habt als Christen im Alltag und in der Gemeinde, bleibt am Wort dran und
Lasst euch immer wieder vom Wort auch korrigieren. Das möge Gott uns immer wieder schenken. Amen. Ich möchte mit euch beten. Lieber Herr, wir wollen dir Danke sagen, dass wir wirklich in deinem Wort Orientierung finden. Und wir wollen dich sehr bitten, dass du uns auch die Erkenntnis über dein Wort immer wieder schenkst, dass wir erkennen, was dein Wort heute zu uns, wie es heute zu uns spricht und was heute für uns dran ist. Herr, auch wir können uns schnell verrennen. Wir können auch vom guten Weg abkommen. Hilf, dass wir uns immer wieder korrigieren lassen von deinem Wort, aber auch, wo es nötig ist, von Brüdern und Schwestern. Unterhalte uns die Gemeinschaft untereinander, dass nicht Trennung und Spaltung hineinkommt, dass sich keiner über den anderen erhebt und höher von sich denkt, als sich am Ende gebührt. Mach uns demütig auch im Umgang miteinander. Vergib alle Lieblosigkeit, auch im Urteil übereinander. Und schenk, unterhalte uns die Gemeinschaft, die du durch deinen Geist schenkst. Herr, danke, dass wir uns von dir führen und leiten lassen können, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen.